Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch in dieser, ja, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch in dieser Adventszeit geht. Eigentlich müsste man diese Predigt an den Anfang des Advents setzen. Mir geht das im November immer so, dass ich wirklich sehr deutlich wahrnehme, dass es echt finster und dunkel und trübe und alles wird. Und ich freue mich über jedes Lichtlein, das da dann im Advent angeht. Und weiß aber trotzdem, diese ganzen Lichtlein selbst verändern eigentlich nicht sehr viel. Sondern die Dunkelheit in dieser Welt ist teilweise fast überwältigend. Ich muss euch das nicht ausführlich beschreiben, ich will euch nicht deprimieren und runterziehen. Das ist etwas, was sich seit Jahrtausenden leider nicht grundlegend verändert hat. Ich könnte jetzt ein paar Länder nennen, wo momentan Dunkelheit herrscht, weil da Krieg und teilweise Hunger und all diese Schrecken der Welt herrschen. Das ist etwas, das in biblischen Zeiten schon war und nicht prinzipiell anders geworden ist. Es gibt ab und an mal einen Lichtblick, aber es gibt weiterhin sehr, sehr viel Dunkelheit. Und genauso Dunkelheit in unserer Welt. Ich habe in dieser Woche das noch erlebt, dass ein Kollege von mir angerufen hat und hat von großer Dunkelheit in einer Ehe eines unserer Mitarbeiter gesprochen und sagte, wie finster muss es doch da sein? Wie schwer tragen wir daran, dass es alles so dunkel ist? Ich bin froh, dass wir in der Bibel nicht nur so einen Sprüchekalender haben, wo wir so uns einen netten Veränderung ist möglich oder so, uns abholen können, sondern dass es uns davon erzählt, davon Zeugnis gibt, dass Menschen tatsächlich schwerstes Leid erlebt haben und dass Gott in dieses Leid hineingekommen ist und dass ich deswegen wissen kann, dass Gott auch mit schwerstem Leid umgehen kann und es verändern kann. Vor 2.500 Jahren schon gab es eine Dunkelheit der damaligen Zeit. Es gab die Gewaltherrschaft der Babylonier, unter anderem in der Gegend, wo es momentan auch so viel Gewalt gibt, also Syrien, Irak, bis in den Iran hinein. Es gab Vertreibung, es gab Flüchtlingsströme nach Ägypten. Und danach, nach diesem ganzen Chaos, 70 Jahre schweres Exil für Israel. Also fast alle Leute aus diesem Land wurden vertrieben. Man hat nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Leute übrig gelassen. Und Verlust eigener Identität. Die Leute wurden teilweise zwangsweise umbenannt. Also ist ja so, dass das Mindeste, was man überhaupt noch hat, ist der eigene Name, nicht mal das. Und dann kam man teilweise zurück auf niedrigstem Niveau in der Nachkriegszeit. Alles war zerstört. Und man hat sich dann daran erinnert, dass schon vor 200 Jahren der Prophet Jesaja solche Dinge vorausgesagt hat. Vorausgesagt hat, was an Dunkelheit da ist und kommen wird und dass es dann aber etwas anders werden wird. Ich möchte Ich habe also in der Dunkelheit Licht, habe ich das überschrieben, und wir schauen uns erst einmal die Dunkelheit an. Menschen sind mutlos und sehnsüchtig. Mutlos und hungrig streifen sie durchs Land. Der Hunger bringt sie in rasende Wut. Sie verfluchen ihren König und ihren Gott. Sie blicken nach oben, sie starren auf die Erde, aber da ist nichts als erdrückendes Dunkel, Verzweiflung und Finsternis. In lichtlose Nacht sind sie hineingestoßen. Wer in solcher Nacht gefangen ist, der kann ihr nicht entrinnen. Ich finde, viel trostloser kann man das gar nicht beschreiben. Und das ist vielleicht tatsächlich auch die Trostlosigkeit, die ein Bild ist dafür, wie es uns auch geht. Uns persönlich, man könnte denken, na ja, uns geht es ja nicht so trostlos und elend wie Menschen im Sudan oder Menschen, die in anderen Stellen der Welt Schreckliches erleben. Und doch erleben auch wir vielleicht, dass wir eine großen, vielleicht, also Essen haben wir genug, aber wir haben vielleicht trotzdem einen großen Hunger in uns, eine Sehnsucht danach, dass es anders wird. Eine Sehnsucht danach, dass etwas in unserem Leben wieder hell erscheint. Hungrig nach Leben, nach Gerechtigkeit oder auch nach Frieden. Und wer in solcher Nacht gefangen ist, der kann ihr nicht entrinnen. Was für eine Trostlosigkeit mit diesem Satz ausgedrückt wird. Dunkelheit. Dunkelheit ist für uns Menschen deswegen so bedrohlich, zum einen, weil es uns die Orientierung nimmt. Das merken wir schon, wenn im Schlafzimmer das Licht ausgeschaltet ist und ich noch irgendwas holen will und dann da durchlaufe und das Licht nicht anmachen will und mich dann irgendwo stoße. Das ist noch das Albernste. Aber wenn man das erlebt, wenn man zum Beispiel vielleicht nachts noch irgendwo nach Hause gehen will, kommt von einem Geburtstag oder von so irgendeiner Feier und versucht dann hier durchs Dorf zu laufen, vielleicht sind die Straßenlampen schon aus oder man würde dann sogar hier durch den Wald laufen wollen oder so, man ist orientierungslos, man sieht nichts. Die Orientierungslosigkeit, die hier beschrieben wird, ist ja die, dass Jesaja sagt, die Leute verfluchen ihren König und Gott. Sie sind also ganz verzweifelt und sie suchen Orientierung bei den großen Größen unseres Lebens, nämlich auf der einen Seite bei den irdischen Orientierungsgebern. Also man schaut auf die Erde, man schaut nach unten und sagt, wer kann hier auf der Erde uns Orientierung geben? Sind das Politiker, sind das Prominente, sind das kluge Menschen und sie merken, die bringen mir nichts. Die können sich in meine Situation nicht hineinversetzen, die treffen vielleicht auch falsche Entscheidungen, die wissen selbst nicht, wo lang. Und sie schauen nach oben, schauen zu Gott und haben den Eindruck, der hat mich auch im Stich gelassen. Der ist auch weg. Man schaut nach unten und schaut nach oben, überall nur Verzweiflung. König und Gott, Staat und Religion, nichts bringt Hilfe und Ausrichtung. Wir merken, wie hilflos eben auch staatliche Institutionen sind. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist oder auffällt, wenn ihr über den Weihnachtsmarkt lauft. Das ist ein ganz nettes Lauf. Ich weiß gar nicht, wie oft meine Frau allein dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt war und nochmal auf dem Weihnachtsmarkt will und so. Und das ist ganz, ganz schön. Und wenn man zu diesem Weihnachtsmarkt hingeht, finde ich es stark irritierend, dass man solchen Barrieren begegnet. Da sind dann so Dinger aufgestellt oder so große Betonklötze hingelegt und man denkt, ja, ich weiß leider, wieso man die da hingetan hat, weil es eben Anschläge gegeben hat vor wenigen Jahren, wo Menschen umgekommen sind auf einem ganz friedlichen Weihnachtsmarkt. Man hat es ganz bewusst genutzt und man muss sagen, letzten Endes, die Dinger kann man da hinstellen, man sieht auch ein paar Polizisten oder ein paar Ordnungskräfte drüber laufen, aber uns kann doch niemand davor schützen, vor bösen Menschen, die uns etwas tun. Vor der Dunkelheit im Herzen dieser Menschen kann mich niemand schützen, letzten Endes. Und es gibt sehr viele andere Dinge, die zur Dunkelheit in meinem Leben beitragen kann, wo ich auch den Eindruck habe, da kann mir eigentlich niemand helfen. Wer besucht mich in meiner Einsamkeit? Wer nimmt das überhaupt wahr, dass ich einsam bin? Vielleicht wissen die Leute gar nicht, dass ich einsam bin, weil ich sogar mit Menschen zusammenwohne, aber ich bin eigentlich einsam. Wer hilft mir dabei, wenn ich um meinen Arbeitsplatz bange? Ist ja momentan wieder so, dass es mehr Menschen betrifft. Wie kann ich meine Ehe retten? Wie kann ich meine Kinder zurückgewinnen? Wie kann man das Dunkel bekämpfen? Das Interessante, finde ich, ist beim Dunkel, wenn ihr jetzt mal überlegt zu Hause, ihr habt da eine Lampe, vielleicht in der Küche, wie viele Schalter habt ihr dafür? einen in der Regel. Also man kann natürlich zwei, dann hat man mehrere Lampen, aber für eine Lampe hat man in der Regel einen Schalter. Warum? Man könnte ja denken, man muss ja erstmal das Dunkel ausschalten, um das Licht anzuschalten. Es stimmt aber nicht, man muss nur das Licht anmachen. Man hat das ja eben auch gemerkt, es wurde immer dunkler und dunkler und dunkler. Und das Interessante war, dieses kleine Flämmchen, das uns sehr klein erscheint, wenn hier die Scheinwerfer leuchten, dieses kleine Flämmchen wird umso heller von uns wahrgenommen, je dunkler es wird. Man könnte ja denken, irgendwann ist das Dunkel halt wirklich so groß und so viel, dass das ausgeht, dass man es nicht mehr sieht. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn echtes Licht da ist, wird das Licht sichtbarer durch die Dunkelheit. Weil Dunkelheit eigentlich überhaupt keine eigene Substanz hat. Licht hat eine Substanz. Licht ist Strahlung. Licht ist etwas, was wirklich einen Unterschied macht. Aber Dunkelheit ist nur Abwesenheit von Licht, sonst nichts. Und deswegen muss ich das Dunkel auch nicht ausschalten, sondern ich muss nur das Licht anschalten. Das eigentliche Dunkel unserer Welt ist letzten Endes Abwesenheit von Licht. Und ich glaube schon, dass wir es letzten Endes auch darauf zurückführen können, dass es Abwesenheit von Gott ist. Dass unser Schöpfer diese Welt geschaffen hat, aber wir uns von ihm abgewendet haben und er diese Welt nicht wirklich so erfüllt, wie er sie erfüllen sollte. Der Glaube an Jesus Christus ist ganz nett. Echt eine nette Sache, wenn es einem gut geht. Das ist ein nettes Anhängsel meines Lebens, etwas, was irgendwie auch dazugehört. Aber der Glaube an Jesus Christus hat eine wirkliche Qualität, eine Kraft und eine Strahlkraft im Ernstfall. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch schon erlebt, dass er wirklich in die Dunkelheit seines Lebens gekommen ist und dann erst gemerkt hat, was er an seinem Glauben hat. Wir leben in Dunkel und Dämmerung, ist der zweite Punkt. Also Gott nutzt die Dunkelheit, um uns klarzumachen, wie hell sein Licht ist. Und da packt uns die Sehnsucht. Früher hat Gott Schande über das Land der Stämme Sebulon und Naphtali kommen lassen. In Zukunft aber wird er diesen Landstrich am See zu Ehren bringen, auch das Ostjordanland und das Gebiet, wo die Fremden wohnen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschschritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Nicht direkt verstehbar. Sebulon und Naphtali. Also außer den Paul- und Gretel-Leuten wird das wahrscheinlich kaum jemand wissen, wer Sebulon und Naphtali sind. Das sind nämlich völlig unbekannte, unbedeutende Stämme Israels. Also wir kennen ja vielleicht so an Stämmen Israels vor allen Dingen Juda, das ist ja der größte und bekannteste und berühmteste. Vielleicht noch Levi, die Leviten, also diese, die im Priester ihren Dienst getan, Priesterschaft ihren Dienst getan haben. Dann vielleicht noch Benjamin, die Experten unter uns, vielleicht noch Ephraim und Manasse, die großen Stämme des Nordreiches. Aber Sebulon und Naphtali, die kennt kein Mensch. Die stehen hier sprichwörtlich für die Verzweiflung der Dunkelheit, weil sie waren in den Gegenden angesiedelt, wo das Dunkel als erstes ankommt. Sie waren im Norden von Israel und sind den assyrischen Truppen, das waren diese Truppen, die als erstes nach Israel reinkamen, die das Nordreich vernichtet haben, sie waren die ersten, die diese assyrischen Truppen mit ihrer ganzen Grausamkeit erlebt haben. Hier mit dem dröhnenden Marschschritt und den blutbefleckten Soldatenmänteln. Dieses Land kennen wir unter einem anderen Namen. Galiläa. Also unter Galiläa, das hat man ja schon mal gehört. Das ist nämlich das Land, in dem Jesus den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Weil Jesus ist nämlich kein guter Jude aus Judäa. Er war zwar Jude im Sinne, dass er aus Juda abstammte, aber er hat nicht mal im richtigen Judäa gewohnt, sondern in Galiläa, in der totalen Pampa und der Dunkelheit. Er hat sich von Anfang an mit Leuten abgegeben, die in der Dunkelheit gewohnt haben. Er ist da im Nichts, also geboren sowieso in total Nichts. Benjamin ist der kleinste Stamm von allen. Da gab es das Städtchen Kaff Bethlehem. Ich schätze mal, Griffelbach wird wahrscheinlich etwas größer gewesen sein. Jesus ist in dieser Gegend geboren, dann hinterher in einer noch anderen Gegend aufgewachsen. Zwischendurch war er in Ägypten auf der Flucht. Also er hat wirklich Schweres erlebt. Er hat Dunkelheit tatsächlich erlebt. Vielleicht noch aus dem Neuen Testament Dunkel und Dämmerung vorlesen. In jener Zeit, als Jesus geboren wurde, erließ der Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. Und dann Lukas 3, das ist die Zeit, als Jesus dann tätig wird. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa, sein Bruder und so weiter. Man denkt, wer ist das denn alles? Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Eigenartige Verse. Aber es zeigt, das war eine dunkle Zeit. Das war keine Zeit, wo das große Königreich des David da war oder der reiche Salomo den Tempel gebaut hat oder so, sondern da gab es einen Kaiser Augustus, der hat diese Provinz als äußerst lästig empfunden und wollte nur mal wissen, was seine ganzen Schergen da unten an Geld eintreiben können. Weil die Herrschaft der Römer war nicht weniger grausam als die Herrschaft der Babylonier, Assyrer, Ägypter und sonst irgendwas. Wir wissen ja, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, aber damals war die Dunkelheit so groß. Der Pontius Pilatus gerade, das war ein besonders grausamer Mensch, der hat teilweise eine ganze Straße mit Kreuzen vollgestellt und hat da Dutzende und Hunderte Menschen umgebracht. Und einen in dieser Zeit hat dann Jesus wirklich diesen schrecklichen Tod erlitten. In diesem Land der größten Dunkelheit wächst viele Jahrhunderte nach Jesaja ein Kind auf. Und dieses Kind wird ein Mann und sagt dann von sich selbst einen bemerkenswerten Satz, nämlich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. In der größten Dunkelheit fängt Gott seine Dämmerung an. Es dämmert, es ist ein ganz feiner Schein der Dämmerung. In Israel dauert die Dämmerung aber nicht besonders lang, bei uns dauert die manchmal ewig lang. Man denkt, jetzt müsste sie doch langsam kommen, aber man ist sich sicher, wenn die Dämmerung kommt, unaufhaltsam kommt das Licht. Unaufhaltsam kommt wirklich Gottes Licht. Jetzt kannst du traurig sein, weil so viel Dunkelheit herrscht und so viel Dämmerung in deinem Leben ist. Oder du kannst froh sein darüber, dass es schon dämmert. Es dämmert dir, dass da etwas kommt, dass wirklich Jesus Christus hineinkommt. Gott kann in deine große Dunkelheit hineinsprechen. Er kann tatsächlich Wunder tun. Er kann ein Licht anzünden in deinem Herzen, in deinem Leben. Er kann auch Situationen tatsächlich verändern. Vielleicht ist dieses Licht erst einmal klein und unscheinbar, vielleicht anders, als du es denkst, anders, als du sie erwarten würdest, aber vielleicht so, dass wenn du genau hinschaust, du das Licht wahrnimmst. Was wäre es, was du in deinem Licht, in deinem Leben dämmern sehen wolltest? Welches Licht sollte sich bei dir zeigen? Ist es der Lichtstrahl eines geliebten Menschen, der erscheint? Ist es der Lichtstrahl von Vergebung für deine Schuld, für das, mit dem du dich abquälst? Ist es das Licht der Hoffnung auf eine Zukunft, die noch auf dich wartet? Ist es das Licht für Sicherheit und Geborgenheit, was du dringend brauchst? Das ist tatsächlich möglich. Jesus Christus will diese Dinge verändern und er kann das. Und was man zumindest in der Dämmerung schon kann, man kann zumindest Orientierung finden. Man kann einen Weg finden. In der Dämmerung ist der Weg leichter als in der Dunkelheit. Aber vielleicht ist er immer noch weit. Vielleicht ist es auch so, dass in deinem Leben du selbst zu dieser Dunkelheit etwas beiträgst oder beigetragen hast. Vielleicht hast du zumindest einen Anteil daran. Vielleicht ist es deine Wut, dein Zorn, der zu dieser Dunkelheit noch mehr Dunkelheit beiträgt. Vielleicht ist es auch dein Stolz. Vielleicht ist es dein Geiz. Deine Unfähigkeit, anderen etwas zu gönnen, dein Neid. Vielleicht ist es deine Unbeherrschtheit. Dann kannst du zumindest schon mal ins Licht treten. Du kannst ins Licht kommen und kannst dich wirklich von Jesus erhellen lassen, bescheinen lassen und kannst dann wissen, wo es hingeht. Ich merke, in meinem Leben dämmert auch vieles noch und auch schon. Aber ich finde einen Weg. Ich merke, dass ich Trost habe, wenn ich Trost brauche. Aber wenn ich getröstet bin, heißt das ja, dass es auch etwas gibt, über das ich traurig bin. Jesus schenkt mir Menschen, die mir nahe sind. Menschen, die sich mit um mich kümmern. Zu denen ich gehen kann, mit denen ich reden kann, die ich um Rat bitten kann. Jesus schenkt mir Liebe, zeigt mir Liebe, auch wenn ich an mir selber verzweifle. Wie soll der Friede Gottes in meinem Leben sein? Wir wünschen uns vielleicht auch jetzt, wenn wir in die große, weite Welt gucken, aber vielleicht auch in unserem eigenen Leben den ganz großen Durchbruch, ne? den starken Mann, der hier mal richtig die Veränderung schafft. Es ist interessant, dass Gott einen ganz anderen Weg geht. Er geht den Weg über ein Kind. Denn ein Kind ist geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Friede wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr der Herrscher der Welt hat es so beschlossen und wird es tun. Hier spricht der Herr der Herrscher der Welt, so wird das hier übersetzt. Man kennt auch das, den Ausdruck, der in der Lutherbibel da steht, der heißt Herr Zebaoth. Zebaoth, da hat man nur vergessen, das Wort zu übersetzen, weil Zebaoth ist ja ein hebräisches Wort und es heißt der Heerscharen. Das ist der militärisch starke Gott. Das ist der mächtige Gott. Der Herr Zebaoth ist der, der wirklich auch eingreifen kann und einen Unterschied macht. Und Gott hat im Laufe der Jahrhunderte gezeigt, dass Heerscharen aber nichts nützen. Heerscharen kannst du schicken, aber du vergrößerst häufig nur das Leid. du brauchst vielleicht Heerscharen, um dich gegen Heerscharen zu wehren, und Gott hat da auch manches gern gegeben. Aber wir kriegen es doch nicht friedlicher, indem wir Krieg führen. Was setzt Gott gegen Gewalt und Elend der Welt? Ein Kind. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist wirklich ein kleines Flämmlein. Ein winziges Flämmchen, das gegen die Dunkelheit ankämpft. Gott hat nicht diese Welt mit seinen Heerscharen geflutet. Es gibt diese sehr interessante Situation in der Weihnachtsgeschichte, wo dann die himmlischen Heerscharen erscheinen. Der ganze Himmel ist erfüllt von den gewaltigen Armeen Gottes. Und ich weiß nicht, ob die Engel wussten, was sie da tun, als sie abmarschiert sind und abkommandiert wurden und sollten sich dann aufstellen über dem Heiligen Land. Vielleicht haben sie gedacht, okay, jetzt ist das jüngste Gericht. Jetzt werden wir Gericht halten. Jetzt werden wir die Bösen strafen und die Guten holen. Jetzt werden wir die Ernte einfahren, den schrecklichen Tag Gottes. Und was tun sie? Sie sind der größte Chor der Geschichte. Sie sollen nur singen. Sie singen zur Ehre Gottes. Das ist eine große Gnade. Das ist echt knapp an uns vorbeigegangen. Und es zeigt die Ehre Gottes. Sie singen diesem Kind, das von den Menschen überhaupt nicht wahrgenommen wird. Gott ist in diese Welt gekommen. Kein Mensch oder kaum ein Mensch hat das mitbekommen. So ein paar Hirten und so. Und die himmlischen Heerscharen geben ihm alle Ehre, die ihm gebührt. Was ist das für ein Kind? Ein kleines, hilfloses Kind in den Händen zweier Teenager, Maria und Josef. Maria vielleicht so 13, 14 Jahre alt, als sie Jesus bekam. Josef vielleicht nicht viel älter, keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. Aber echt ein kleines Flämmchen, wo man Angst haben muss, dass es ausgeblasen wird. Kurze Zeit danach musste Jesus ja auch nach Ägypten fliehen. Also da hat man ja schon versucht, ihn auszublasen. Hat es nicht geschafft, weil Gott ihn beistand. Mit Jesus bricht das Licht an. Die Nacht hat ihren Zenit überschritten. Es ist nämlich nicht nur ein Kind, sondern ein Sohn ist uns geboren. Das ist hier wahrscheinlich so gemeint, das ist ein Thronfolger. Das ist einer, der jetzt die Herrschaft übernimmt, weil da wird ja danach gesagt, er ist der Sohn des David. Er übernimmt den Königsthron. Und dann hat dieses Kind einen Auftrag und vier Namen. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, das ist der Auftrag. Und er heißt, jetzt mal Luther-Übersetzung, Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Also der Auftrag lautet, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das Kind schultert die Verantwortung, nimmt die Last auf sich dieser ganzen Welt. Und dann bekommt er Namen. Das ist bei uns so eher so Schall und Rauch. Friedrich der Große. Er war überhaupt nicht groß. Also groß. Großartig, ja, aber nicht besonders Friedrich. Ja, eher so schmückendes Beiwerk. Aber Jesus bekommt hier einen Namen beigelegt, der zeigt, wie er ist. Erstens mal, er ist der Wunderrat oder eben der umsichtige Herrscher. Wunderrat kann man nämlich so missverstanden, dass so ein Ratgeber, das ist so einer, der kommt und gibt einem Rat, und macht man das oder nicht. Nein, das ist der Regierungsrat. Das ist der Herrscher, der etwas tun kann, der ist aber ein Regent, ein Bestimmer. Jesus hat die Herrschaft. Er regiert. Momentan regiert er noch nicht durch. Deswegen ist noch so dämmerig. Das tut er aber nicht, um uns irgendwie auf die Folter zu spannen oder so, sondern deswegen, damit noch Menschen zu ihm kommen können, auf die Dauer. Aber er darf der Herr meines Lebens sein und dann mir nicht nur Ratschläge geben, sondern echt bestimmen, was ich tun soll. Er kennt die Vergangenheit und kennt die Zukunft, das ist ein großer Unterschied zu unseren Herrschern. Jesus hat ja übernatürliche Fähigkeiten und deswegen ist er der beste Rat, der beste Regent, den man sich vorstellen kann. Dann ist er Gottheld, man könnte auch sagen starker, mächtiger Gott. Jesus ist ja nicht nur in der ganz langen Reihe menschlicher Herrscher irgendeiner, sondern er ist ganz anders. Also Salomo zum Beispiel, der große König Salomo, der weiseste, klügste Mensch, der je gelebt hat und doch voller Fehler und Fehlentscheidungen am Ende seines Lebens, eine Katastrophe. Aber Jesus ist anders. Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist derjenige, der wirklich etwas kann und etwas macht. Als er in diesem Boot auf dem See Genezareth war, da hat er nicht nur gesagt, ja, schlechtes Wetter, ich weiß ja auch nicht, müssen wir mal überlegen, was wir machen, sondern er sagt, Stille. Und es ist still. Die Schöpfung gehorcht ihm. Der dritte Name, die dritte Eigenschaft ist ewiger Vater. Also zum einen ewiger, ist nicht ständig ein Wechsel, das, wovon wir manchmal so einen Stress haben. Dauernd ändert sich was, wenn ihr jetzt auf dieses Jahr zurückschaut und denkt, viele Dinge haben sich geändert, viele Dinge sind auch schlechter geworden. Und vielleicht habt ihr auch schon vom nächsten Jahr so ein bisschen Bammel, wie wird das werden? Da kommen auch noch Veränderungen auf euch zu. Jesus ist die feste Größe, die Stabilität im Leben. Gott baut unser Leben auf Dauer auf. Gott macht nicht nur hier so ein religiöses Feuerwerk und dann verschwindet er, wenn es kritisch wird, sondern er hält durch, gerade in den kritischen Zeiten. Dann merke ich erstmal, wie treu Gott ist. Das ist etwas, was wir auch von den älteren Geschwistern unter uns lernen können. Frag die doch mal, wie hast du Gott erlebt, gerade in den Krisen deines Lebens? Das wäre wirklich mal interessant. Und er ist ewiger Vater. Ein bisschen eigenartig, weil er eigentlich der Sohn ist, aber dieser Sohn ist der Vater. Das heißt, Jesus ist nicht identisch mit dem Vater im Himmel, aber er ist das perfekte Spiegelbild, das perfekte Ebenbild. Er spiegelt den himmlischen Vater wider. Er ist so im Einklang mit Gott. Und er ist eben nicht nur Regent, nicht nur Herrscher, nicht nur Staatspräsident und Bundeskanzler, sondern er ist unser liebender Vater. Er ist in unserer Familie einfach das Familienoberhaupt. Im Epheserbrief heißt es mal, Gott selbst ist der wahre Vater über alles, was auf Erden Kinder heißt. Der perfekte Vater, der das wirklich hinbekommt. Anders als wir Väter. Und er ist zuletzt noch der Friedefürst. Also wohlgemerkt Friedefürst, nicht Friede, Freude, Eierkuchenfürst, sondern er ist der Friedefürst. Er schafft echten, dauerhaften Frieden. Das ist so dieses Lied, das die Älteren unter uns kennen, also so Leute wie mich. Friede, Friede, nicht der Friede. Na, da gibt es so verschiedene Strophen, so ein Waffenstillstand oder so eine Totenstille oder so, sondern echter, dauerhafter, wirklicher, lebendiger Shalom. Friede. Im Epheserbrief, er ist unser Friede, der aus beiden eins macht und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Er ist der, der Frieden macht zwischen Gott und uns und der Frieden machen kann zwischen uns. Jesus ist ein Fürst des Friedens, der ein Herrscher des Friedens. Und er ist selbst der Friede. Das ist ein Licht in unserer Welt. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es beschlossen, steht am Schluss da. Das ist, er wird es tun, die Unterschrift. Der Gott, der Herr der Herrscher, hat das unterzeichnet. Das wird so, wir können uns darauf verlassen. Wir dürfen diesen Jesus Christus in unser Leben reinlassen und auch wirken lassen. Diesen Frieden wird es in Vollendung erst am Ende geben. Ja, in der Offenbarung wird uns davon berichtet, dass es bis dahin sehr, sehr, sehr schwierig werden kann und wird. Und viele Menschen auf dieser Welt sehnen sich danach, dass Jesus kommt. Dass wir Angst vor der Offenbarung haben, hat eher den Hintergrund, dass wir irgendwie merken, es geht uns eigentlich ganz gut, wie schlimm soll es denn werden? Ne, da haben wir Angst davor. Das zeigt aber, wie gut es uns eigentlich geht. Aber wir wissen, am Ende wird Jesus Christus kommen und er wird echten Frieden machen. Er wird mich zur Ruhe bringen, im besten Sinne. Mich nicht lahmlegen, sondern in ein Land bringen, in dem Frieden herrscht, in dem man auch arbeiten kann, in dem man leben kann, in dem man in Harmonie mit anderen Menschen ist. Das ist dieses kleine Kind. Das ist unglaublich.